Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Selbst Lokomotivführer brauchen teilweise einfach auch nochmal einen Support, weil sie Dinge erleben, einfach auch innerhalb ihres Lebens, Berufsleben, die nicht so besonders schön sind. Und trotzdem tragen sie jeden Tag Verantwortung, nämlich dafür tausende Menschen von A nach B zu bringen. Also ist es nichts anderes als ein CEO auf einer anderen Ebene, aber trotzdem genauso viel Verantwortung.
Und Dr. Burak Yildirim.
Letztendlich geht es ja auch bei der Hilfe, die du ansprichst, ja nicht um Dinge wie führe ich ein Unternehmen, also inhaltlich produktiv, sondern es geht ja darum, wie führe ich ein Unternehmen mental auf Höhe. Dass ich kreativ bin, dass ich frisch bin, dass ich effektiv bin, dass ich letztendlich auch die Entscheidungen mit bestem Wissen und Gewissen treffen kann. Oft ist es so, dass man zig Arbeitsplätze unter sich hat und auch Entscheidungen treffen muss. Es geht um persönliche Schicksale, es geht um Menschen. Da muss man nun mal in der Lage sein, sich auch zumindest emotional oder mental spiegeln zu können.
Mein lieber Burak, ich grüße dich. Du bist ja auch CEO, ne?
Ja, der CEO meines Lebens.
Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
Ja.
Jetzt unterhalten sich zwei CEOs mal.
Ja,
ne?
Gut zusammen, ja.
Sozusagen. Das stimmt. Wie geht's dir?
Bombig. Vielen Dank. Danke der Nachfrage. Ich hoffe dir auch. Du siehst auf jeden Fall wunderbar aus. Das darf ich sagen.
Das täuscht. Das ist das Make-up.
Das täuscht. Ja. Ja, gut. Aber auch heutzutage, man braucht diese Stilelemente.
Ja. Ja, ja. Also man muss als CEO muss man was für seinen Teint tun und für seine Mental Health.
Ja, definitiv.
Habe ich gelernt und dementsprechend ist es natürlich völlig logisch, dass wir heute über die Mental Health von CEOs reden, beziehungsweise von Geschäftsführern, von leitenden Menschen, die vielleicht besondere Herausforderungen zu meistern haben und warum die ihre mentale Gesundheit pflegen sollten oder warum sie es sowieso per se schon tun und da relativ viel für investieren. Darum soll es heute gehen und was können wir denn da eigentlich mal mitnehmen? Entweder wenn man selbst CEO ist oder wer da werden will oder wenn man eigentlich gar keiner werden will und man denkt so, pff, ist mir doch total egal, aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, warum ist das eigentlich eine besondere Herausforderung für diese Menschen? Was tun die dafür? Hat es vielleicht auch was mit Physis zu tun am Ende in Kombination? So dass die mentale Gesundheit vielleicht aufgeladen wird durch einen großen Teil physische Herausforderungen oder Training oder wie auch immer. Und Stichwort Marathon, es gibt ja relativ viele auch DAX-Vorstände und so Tiere, die unbedingt auch mal solche Herausforderungen brauchen, wenn es ums Laufen geht, dann laufen die sich quasi frei. Aber bevor wir da mal richtig einsteigen in das Thema, wie war denn dein Mental Health Moment der Woche?
Der hatte mit Sport zu tun. Und zwar, jetzt sind meine sentimentalen Phasen, möchte ich mal sagen, die mit dem Fußball zusammenhängen, die sind schon vorbei. Also ich muss sagen, vor vielen Jahren, wenn ich da das ein oder andere Länderspiel gesehen habe oder ein besonderes Bundesligaspiel oder natürlich auch selber das ein oder andere Spiel betreuen durfte, da war ich dann teilweise sehr emotional und auch sensibel, wenn es um bestimmte Themen ging. Und wie gesagt, diese Zeiten sind schon ein bisschen vorbei. Ich habe schon eine gute Distanz zum Fußball. Aber ich habe mir die Länderspiele gegeben im Rahmen der Nations League und war dann am Ende, vor allen Dingen bei dem Finalspiel Spanien-Portugal, einmal mehr verblüfft über den Sportskameraden Cristiano Ronaldo. Meiner Meinung nach, unabhängig, wie man zu ihm steht, wer der bessere Fußballer ist, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen, weil
die bespielen
und bearbeiten sich ja schon seit mindestens zwei Jahrzehnten die Herren Ronaldo und Messi, Und deshalb muss man diese Frage überhaupt nicht erörtern. Also ich bin froh, dass es beide gibt. Und ich bin auch froh, dass schon die ersten Nachfolger in den Startlöchern stehen mit Jamal und in meiner Wahrnehmung auch ein Florian Wirtz und viele andere auch. Aber ich beobachte ja die letzten Jahre, dass natürlich Cristiano Ronaldo dann irgendwann auch nach Saudi-Arabien gegangen ist. Ich würde jetzt mal behaupten, nicht wegen der sportlichen oder rein sportlichen Herausforderungen, die arabische Liga mit sich bringt. Und dann verliert man ihn auch ein bisschen aus den Augen. Als er noch in den höchsten Ligen Europas gespielt hat, da hat man ihn immer mal wieder gesehen, Champions League vor allem voran. Aber in Saudi-Arabien verliert man ihn aus den Augen und dann sieht man ihn halt bei den Länderspielen und denkt sich, der ist schon was älter geworden. Sieht aber für sein Alter gut aus, ist auch noch recht spritzig. Aber es gibt immer so Phasen im Spiel in den letzten 1, 2, 3 Jahren, wo er dann teilweise schon fast untertaucht. Ne? Und wenn man Cristiano Ronaldo noch in seinen Glanzzeiten erlebt hat, dann tut man sich schwer, das mit anzusehen. Aber der Kerl macht dann einfach in beiden Spielen, im Halbfinale und im Finale jeweils ein Tor. Und ist nun mal zur Stelle, ist da. Und die Reaktion nach dem Finalsieg, das ist das, was mich dann am meisten beeindruckt hat, weil der ist ja im Grunde in Tränen aufgelöst gewesen. Und auch da denke ich, ich habe ihn das ein oder andere Mal live natürlich gesehen, aber trotzdem, man kennt ihn nur aus der Distanz. Aber ich glaube, die Verbissenheit, den Ehrgeiz, die Leidenschaft, die Disziplin, die dieser Sportler ausstrahlt. Ich denke, das kriegt jeder in seinem stillen Kämmerlein und lauten Kämmerlein mit. Und wenn man dann sieht, mit was für einer Energie dieser Fußballer mittlerweile ja wie ein Methusalem vom Alter her ausstrahlt und wie er sich gefreut hat und wie gesagt, sich da in Tränen mehr oder weniger ergossen hat. Das hat mich schon gepackt, muss ich sagen, weil das habe ich nur am Rande mitbekommen, während des Abpfiffs. Und da muss ich schon sagen, das fand ich sehr beeindruckend. Und auch, dass er immer noch in der Lage ist, auf diesem hohen Niveau nicht nur mitzuspielen, sondern letztendlich auch durch seine Qualität, durch seine Erfahrung sogar das Spiel noch mitzugestalten, mitzuentscheiden. Und ich glaube, wenn man die Spanier im Halbfinale gegen Frankreich gesehen hat, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie man diese Mannschaft überhaupt besiegen soll. Also geschweige denn überhaupt in 90 Minuten oder gar 120 Minuten ein Unentschieden erzielen soll. Und deshalb fand ich es schon sehr bemerkenswert und auch hat mich wieder an meine alte Fußballerseele und an mein Fußballerherz erinnert und fand ich berührend, muss ich sagen.
Das ist sehr schön, dass du das so als Mental Health Moment der Woche ausgekoren hast, weil ich da auch nachhaltig beantwortet war. Vor allen Dingen, weil einfach auch sehr viel Hohn und Spott über ihm ausgekippt wird.
Ja.
Gerade so in den letzten 2 Jahren und dann denkst du so, boah, Leute, ganz ehrlich, da könnt ihr aber mal die ganz langen Paddel rausholen irgendwie, bevor ihr da, wenn ihr euch das mal anguckt, wie ein Mann dann mit 40, glaube ich, ne?
Ja.
Wirklich noch so zuschlägt. Und natürlich braucht er seine Ruhepausen zwischendrin auch mal im Spiel, weil einfach auch, klar, das körperlich dann irgendwann einfach auch nicht mehr so auf diesem hohen Niveau nicht mehr funktioniert. Oder aber natürlich logischerweise auch die arabische Liga ist jetzt noch nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie vom Anspruch an die englische oder spanische Liga antatschen kann. Das ist, glaube ich, dann auch ein Teil der Wahrheit. Wir haben da einige Spieler ja auch erlebt, die in fernen Ländern waren, wo der Fußball sehr zelebriert wird in Sachen von Glanz und Gloria, aber die Trainingsmöglichkeiten und das, was da gefordert wird und der Anspruch in den Ligen und der Fitnesszustand, der ist dann doch ein ganz anderer. Und wenn die dann wieder zurückkommen, man hat das ja gesehen bei Anthony Modest zum Beispiel, als der zurückkam aus China, glaube ich. Mein lieber Freund, da hatte aber dann doch einiges noch irgendwie wieder aufzuholen, was die Fitness anging. Also ja, aber trotzdem schön, dass du es mit uns geteilt hast. Schön, dass du nochmal ganz kurz an Cristiano Ronaldo gedacht hast für uns. Lustig. Sehr, sehr lustig. Denn ich kann dir berichten, dass mein Mental Health Moment der Woche auch was mit Fußball zu tun hatte. Und aber auch nur so, ja doch, direkt und wiederum indirekt. Denn ich habe mich mit einem Fußballfunktionär zum Abendessen getroffen und ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, weil ich keine Lust habe auf Name-Dropping. Tut auch ehrlicherweise gar nichts zur Sache, aber du kennst ihn auch. Und zwar gut. Und ich hatte mich eigentlich beruflich mit ihm verabredet zum Abendessen. Und er ist bekannt dafür, dass er eine coole Sau ist und dass er auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also Arroganz, glaube ich, wirft man ihm manchmal auch vor. Und naja, ich war irgendwie einfach offen und dachte mir so, komm, ich wollte sowieso über Jobliches reden. Und dann passierten Dinge, die ich wahnsinnig toll fand, weil ich einen Menschen getroffen habe, der unheimlich aufgeräumt war, der sehr klar war und aber trotzdem eine gewisse Herzlichkeit an den Tag gelegt hat. Und auch eine sehr coole Form von Selbstreflexion. Das muss man auch erstmal machen, weil man dann auch so, ja, so Sätze hört wie, also ich kann nicht abstreiten, dass das auch was, dass der Job auch was mit mir gemacht hat, auch vielleicht mal negativ, dass man da vielleicht einfach auch mal so ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Und innerhalb dieses Gesprächs merkte man dann auch, wie sich da eine gewisse Nähe unter Männern auch entwickeln kann, die einfach sehr angenehm ist, weil man sich nicht nur auf Augenhöhe, finde ich mal so, abgegriffen, sondern da ist dann eine Stimmung unterwegs oder zwischen zwei Menschen, die einfach nur angenehm ist, wo man so denkt, so, oh, wie toll, dass es sowas auch noch gibt, dass du einfach einen Menschen triffst, wo es einfach nur angenehm ist, nicht anstrengend. Da ist irgendwie eine Connection, auch wenn du so einen Menschen noch nicht vorher getroffen oder gesehen hast. Und auch eine Form von angenehmer Körperlichkeit, wenn man sich dann so irgendwie so mal kurz am Arm anfasst, einfach nochmal um in Aktion was zu bekräftigen, was man da gerade so sagt. Das sind so viele Kleinigkeiten, Gestik, Mimik, Körperlichkeit. Und ich war wirklich, naja, beseelt ist ein bisschen kitschig, aber ich bin froh gewesen, diesen Abend erlebt zu haben, weil mir der so viel gegeben hat und auch so viel, also interessant auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch nochmal sehr nachdenklich ist. Weil wir beide, du natürlich noch viel besser als ich, wissen, dass der Fußball einfach auch ein sehr, sehr gnadenloses Geschäft ist mit krassen Abläufen, mit krassen mit krassen Situationen, was Menschen angeht und wie man mit Menschen umgeht und wie auch da sehr viel mit Taktik gearbeitet wird und so weiter und so fort. Also es ist das, was die Zuschauer da draußen erleben, dieses Unterhaltungsgeschäft, das hat halt einen doch sehr ernsten Hintergrund. Und dann einfach mal zu erleben, dass es da Menschen gibt, die sich da was bewahrt haben und das auch nicht aufgeben wollen, nämlich eine große Portion Menschlichkeit und Nachdenklichkeit. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. So viel kann ich sagen.
Ja, wunderbar. Das ist doch schön und auch wunderbar, dass du es teilst. Und ich glaube, ich weiß, um wen es geht.
Das hätte mich jetzt auch gewundert. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Auch ein CEO eigentlich.
Ja.
Fällt mir gerade ein. Und da gibt es ja nur einige. Auch bei Bayer Leverkusen, die du kennengelernt hast, glaube ich.
Ja.
Ich glaube auch einige, die nach wie vor immer noch sehr sportlich sind und sehr aktiv sind. Weiß es nicht, wie es mit Simon Rolfes ist, aber der sieht immer noch top in Form aus und immer noch sehr, sehr auf der Höhe. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch ganz viele außerhalb des Fußballs. Wir müssen ja jetzt hier keinen Fußball-Podcast machen, aber die wir beide kennen, auch DAX-Vorstände, die sich sehr fit halten. Nicht nur physisch, sondern auch mental, weil sie Dinge zu bewegen haben und verantwortlich sind für Entscheidungen, die nicht nur Menschen betreffen, sondern logischerweise auch wirtschaftlich herausfordernd sind und auch da Verantwortung tragen, so dass sie natürlich auch immer konzentriert sein müssen, auch immer halt wach sein müssen, aber auch akzeptieren müssen, wenn sie Fehler machen. Und das sind ja dann meistens auf dem Niveau Fehler, die ja auch schon mal schwierig werden können dann. Ja. Und wie geht man damit um und wie hält man da die Balance und was tut man da für sich, um vielleicht einen Punkt nicht aus den Augen zu verlassen, dass es alles Menschen sind und dass man auch ruhig mal schwach sein darf und dass man ruhig auch mal nachdenklich sein muss und vielleicht einfach auch nicht immer das Leistungstier sein kann. Was sind so deine Erfahrungen mit dem einen und anderen CEO? Hast du vielleicht die ein oder andere Anekdote mitgebracht, die dir einfällt? Oder Menschen, die dich beeindruckt haben?
Von allem etwas, würde ich
das
sagen.
Das ist gut.
Von allem etwas. Du hast ja den fußballerischen Bereich angesprochen und auch die CEOs, mit denen ich dort zusammenarbeiten durfte, die ich auch anderweitig kennengelernt habe. Da gibt es natürlich schon zwei, aus meiner Sicht, klare Lager. Das eine Lager ist, wenn es jemand ist, der mehr oder weniger nur Fußball erlebt hat, also ich sage jetzt mal aktive Karriere, Jugendspieler, Profi, vielleicht sogar dann Trainer und dann erst im Bereich der sportlichen Leitung oder der Geschäftsführung. Und dann gibt es natürlich die, die, ich will jetzt nicht sagen, wie so Quereinsteiger sind, aber die teilweise auch bewusst aus der freien Wirtschaft kommen und sich dann letztendlich nur um den Bereich Unternehmertum, Wirtschaftlichkeit, Finanzen, Personal, Controlling etc. kümmern. Und da gibt es schon ganz klar Unterschiede, weil gerade die, die aus der freien Wirtschaft kommen, natürlich auch teilweise verstehen, dass ein Fußballverein im bezahlten Fußball, im Profifußball nun mal auch unternehmerisch geführt werden muss. Und dass viele Entscheidungen, und da kann man sicherlich auch die Parallele dann eben außerhalb des Fußballs ziehen, eine hohe Verantwortung mit sich bringen, auch moralisch, finanziell, personelle Verantwortung, weil es letztendlich um zumindest kurz- bis mittelfristig um den Erfolg des Unternehmens gehen kann. Und beim Fußball ist es natürlich relativ einfach immer abzulesen, zumindest für Außenstehende. Hat man seine sportlichen Ziele erreicht? Hat man sich international qualifiziert? Ist man gar abgestiegen? Kann man die handelnden Personen dafür verantwortlich machen, etc.? Und aber ich glaube, das ist immer sehr, sehr pauschal und auch sehr grob von der Einschätzung, weil das Innenleben innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb eines Fußballvereins, das ist schon sehr herausfordernd und vor allen Dingen eben mit einer sehr hohen oder außergewöhnlich hohen psychischen Belastung verbunden, weil das, was dann häufig auch Mitarbeiter mitbekommen, ist ja dann letztendlich, haben wir gewonnen, super, haben wir verloren, gefühlt Weltuntergang. Und in der freien Welt, in der freien Wirtschaft sind es dann häufig, gerade wenn wir über die großen Teiche schauen in Amerika, sind es dann häufig einfach die Quartalszahlen. Und entweder werden die bejubelt oder sie werden zunichte gemacht. Und dann hat man ein Quartal lang entweder Freude oder man hat ein Quartal lang mehr oder weniger den Galgen vor einem baumeln. Und dessen muss man sich stellen, diesen kurzfristigen Einschätzungen, auch diesen kurzfristigen Ergebnissen und gleichzeitig aber das große Ganze vor Auge halten und Entscheidungen für den mittelfristigen und langfristigen Verlauf zu treffen. Sowohl für das Unternehmen an sich natürlich, aber vor allen Dingen dann im Unternehmen für jede einzelne Person. Und meine Erfahrungen waren ehrlich gesagt stets positiv. Also ich habe sowohl die kennengelernt, die, wenn wir nochmal die Parallele oder den Switch zum Fußball machen dürfen, die wirklich nur aus dem Sport kamen, sich um viele sportliche Belange gekümmert haben und man einfach gemerkt hat, die Abteilung, der Verein oder nennen wir es in dem Fall ruhig das Unternehmen, wird immer professioneller, es wird immer größer, die Entscheidungen werden immer riskanter. Und dass man sich dann auch Hilfe geholt hat, entweder dann eben aus dem Bereich der Wirtschaft oder wenn es primär jemand aus der Wirtschaft war, aus dem Bereich des Sports, weil am Ende muss man die Unternehmenssprache sprechen, die Unternehmenskultur kennen und beim Fußball und beim Sport muss man idealerweise dann auch zumindest mit diesem Sport verbunden sein. Man muss ihn nicht ausüben, man muss auch selber sicherlich kein Cristiano Ronaldo gewesen sein. Im Gegenteil, manchmal ist es besser, wenn man eher sagt, hör mal zu, ich kenne meine Grenzen, ich war ein ganz solider Drittliga-Kicker oder ein Mittelstreckenläufer oder was auch immer. Aber ich kann mich da reindenken und in dem Moment, wo ich dann beispielsweise mit einem Trainer, mit einem Mannschaftskapitän zusammenkomme, dann trete ich diesen Personen verbal nicht auf die Füße, sondern kann mich da mit einbringen und unabhängig davon, dass man als CEO dem ganzen Jahr übersteht und die Verantwortung trägt und ganz einfach formuliert der Boss ist, sollte man trotzdem eben diese kulturellen Themen beherzigen.
Ich habe so ein bisschen für heute darüber nachgedacht, was sind denn eigentlich so die CEOs, die mich beeindruckt haben. Und was machen die eigentlich so für sich und ihre mentale Gesundheit? Und mir ist da jemand eingefallen, der mich wirklich immer wieder beeindruckt, weil es einfach auch eine auf der einen Seite eine Erfolgsgeschichte ist. Du könntest vielleicht einfach auch den Schuhhersteller On, die ein besonderes System entwickelt haben in der Sohle. Das ist vor 10 Jahren relativ revolutionär geworden, die quasi diese kleinen Kammern haben als Sohle, die nennen die Clouds und entwickelt wurde das quasi aus einem Gartenschlauchprinzip, dass man also so Stücke vom Gartenschlauch abgeschnitten hat, auf ein Speedboard geklebt hat und so ging das los und dann sieht das ja, wenn man von der Seite guckt, ein bisschen aus wie diese Clouds, die auch On Hotter hat. Und haben das quasi auch als Dämpfung genommen und je nachdem, was du für einen Gartenschlauch nimmst, wie der beschaffen ist, hast du mal mehr Dämpfung, mal weniger, mal groß, mal klein und so weiter. Und daraus entwickelt, sehr verkürzt erzählt, ist diese Erfolgsgeschichte geschrieben worden und dahinter steckt vor allen Dingen der ehemalige Triathlet Olivier Bernhard. Und Olivier ist jemand, der kenne ihn relativ gut, der das ist tatsächlich wirklich auch kein Name-Dropping, sondern man muss den Namen sagen, weil der Name kaum bekannt ist und das ist sehr beeindruckend deshalb, weil er mir mal erzählt hat, dass er eigentlich jedes On-Modell in einer Hütte in den Schweizer Bergen in einer Art Werkstatt zusammenklöppelt und bevor das ins Lab geht und dann in die 3D-Animation und in die Produktentwicklung geht, baut er sogenannte Monster. Das heißt, er versetzt diese Clouds so oft und so lange, bis es ein neues Konzept ergibt, also wie ein Puzzle quasi, und testet dann aber auch diese Monster in den Bergen. Die sind noch überhaupt nicht fertig, das ist überhaupt nicht fertig, das ganze Ding, sondern es ist quasi ein ganz roughes Teil und er guckt, wie fühlt sich das an und das ist entstanden, weil er immer Probleme hatte mit der einen oder anderen Sehne, Achillessehne vor allen Dingen und da immer Schmerzen hatte und deshalb aus diesem Schmerz heraus einen Schuh entwickelt hat, der für ihn selbst passt. Und jetzt inzwischen ist das ein DAX-Unternehmen. Die sind in die Börse gegangen in New York vor 3 Jahren, glaube ich. Bewertet worden, ich habe es mittlerweile schon wieder verdrängt, wahnsinnige Bewertung bekommen. Und irgendwann, als ich mit ihm telefonierte, sagte er, also ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig geil finde, mein Leben gerade. Weil jeder weiß jetzt, was bei mir auf dem Konto liegt. Und das Problem ist, dass es auch Menschen gibt, die jetzt plötzlich bei mir vor der Tür stehen, denen ich irgendwie helfen soll. Und ich muss mich selber erstmal in diese Rolle reinfinden. Ich muss mich erstmal in diese Situation gewöhnen und plötzlich ist meine Welt eine ganz andere. Und das Einzige, was mir hilft, ist dann einfach in den Bergen laufen zu gehen. Und langlaufen zu gehen. Und ganz egal, um welche Uhrzeit, er macht das dann einfach und es ist für ihn quasi der heilende Prozess, immer wieder auf den Boden zu kommen und immer wieder für sich ganz klar zu haben, dass er ein Junge aus den Schweizer Bergen ist und da durch Zufall etwas entwickelt hat mit Freunden zusammen, die ihm dabei geholfen haben, was dann eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Aber er ist selten, oder andersrum, er ist meistens da in der Gegend, wo er lebt. Das ist von diesem On-Headquarter eine ganze Ecke weg. Und umgibt sich da mit seiner Familie und hat einen Wahnsinnsdrang, dieses Familienleben zu schützen und dort aufzugehen. Es ist nicht so, dass er draußen ein Geheimnis macht, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo er sehr intensiv dran festhält. Also da ist es die Familie, die ihm quasi die mentale Gesundheit rettet und ihn auch schützt am Ende. Klingt so einfach, aber es ist der feste Anker. Und dazu die Bewegung, dazu seine Heimat, dazu das Laufen in den Schweizer Bergen, das ihm wieder immer wieder auch Kraft gibt. Sonst würde er dieses Pensum nicht halten können. Denn natürlich ist er viel unterwegs. Und natürlich fliegst du dann nach New York, dann fliegst du nach Asien, dann fährst du in die Produktion und guckst dir an, ob da alles gut läuft. Dann fliegst du wieder zurück, hast irgendwelche Pressetermine. Dann fliegst du zurück, weil dich die Menschen im Headquarter in Zürich auch wiedersehen wollen. Und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber beeindruckend fand ich, dass diese Rettungsanker-Familie und diese Rettungsanker Natur und seine Heimat und die auch immer wiederkehrenden Abläufe ihm eine Routine geben und eine Basis geben, um das überhaupt durchstehen zu können. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
Aber du hast den Werdegang, glaube ich, du kennst ihn ja persönlich, du hast den Werdegang, glaube ich, ganz gut skizziert von jemandem, der jetzt grundsätzlich dann unternehmerisch tätig ist und vielleicht auch den Schritt wagt von der, ich betone die Gänsefüßchen, sicheren Angestellten-Situation in die vermeintlich unsichere, unternehmerische, selbstständige Situation wechselt. Und gleichzeitig aber in einem Bereich tätig ist, der ja streng genommen nicht neu ist. Also Laufschuhe gibt es wie Sand am Meer, Hersteller gibt es wie Sand am Meer, aber da dann zu sagen, eine Nische eventuell sogar zu entwickeln, also nicht eine Nische zu besetzen, sondern zu sagen, die Nische gab es, bevor wir sie auf den Markt geworfen haben, nicht. Und da dann mit allem reinzufliegen, das ist natürlich schwierig, das ist anstrengend, weil letztendlich ein Fehler oder Fehlentscheidungen oft massive wirtschaftliche und damit auch persönliche Konsequenzen haben können. Und demzufolge ist es natürlich so, dass er, ohne dass ich ihn persönlich kenne, aber denke ich sagen kann, in zwei Bereichen Halt findet und in zwei Bereichen seine Ruhe und seinen Frieden. Und das ist dann eben häufig Familie und eben Natur, weil beide normalerweise bewerten dich nicht ständig. Natur sowieso nicht. Die Natur gab es vor uns, die wird es nach uns geben.
Wahrscheinlich,
und, ja. Gehen wir mal von aus. Und bei der Familie, und da ist es, das ist eben auch nochmal eine besondere Konstellation, der man sich auch immer wieder mal bewusst sein sollte, egal ob man jetzt CEO oder nicht CEO ist. Für die Kinder ist man das Elternteil, Mutter oder Vater. Für die eigenen Eltern ist man immer das Kind und für Geschwister ist man immer Bruder oder Schwester. Es gibt aber in dieser Konstellation eine Person, die dich nicht wegen eines Statuses liebt oder wertschätzt. Und das ist der Partner, der Ehe oder Lebenspartner. Weil diese Person hat vorher keine Verbindung zu dir gehabt. Da herrscht normalerweise keine Blutsverwandtschaft, da gab es keine Verträge, da gab es nichts Finanzielles. Also das heißt, diese Person tritt in dein Leben und sagt, ich entscheide mich für dich, weil. Und diese Weil-Punkte, die verändern sich ja normalerweise nicht, ob du jetzt CEO wirst, ob du einen Schuh auf den Markt bringst oder eine Kaffeekette eröffnest oder eine Pommesbude aufmachst, sondern diese Weil-Gründe sollten idealerweise charakterlich sein. Die sollten im Persönlichen liegen. Und alles, was darüber hinaus sich entwickelt hat, ist halt wunderbar. Hat man sich erarbeitet, man hat sich gegenseitig unterstützt. Und in dem Zusammenhang, weil du ja vorhin auch gefragt hattest, ob es jemanden gibt, der mich beeindruckt, gibt es. Ich habe natürlich mit dem einen oder anderen auch zusammenarbeiten dürfen, dessen Werdegang ich sehr geschätzt habe. Mhm. Aber ich beschäftige mich seit einigen Jahren speziell mit CEOs der sehr, sehr großen Konzerne. Ich meine, da fällt natürlich sofort Steve Jobs ein, der mit Apple, muss man ganz klar sagen, die Welt verändert hat. Also viele werden jetzt sagen, ja gut, der hat ein Handy auf den Markt geschmissen und was hat er sonst gemacht, ne? Aber ich meine, wenn wir uns vorstellen, was dieses Handy mittlerweile für uns für eine Bedeutung hat und was es letztendlich auch an Erleichterungen und teilweise auch Entertainment mit sich gebracht hat, war das schon sehr, sehr markante Persönlichkeit. Aber wenn ich von der ganzen Art her unheimlich bodenständig empfinde und mir tatsächlich auch die ein oder andere Veranstaltung anschaue, wo er dann auftritt als CEO. Das ist Jensen Huang. Das ist der CEO von Nvidia. Jetzt ist es so, dass Nvidia eigentlich jede Sau kennt. Jeder, der schon mal einen Computer oder einen Laptop oder eine Spielkonsole oder was auch immer hat, kennt Nvidia, weil das sind die Hersteller der Grafikprozessoren. Okay. Also wenn man den Laptop aufschlägt, ist rechts unten meistens ein Aufkleber von Nvidia. Es gibt mittlerweile auch noch den ein oder anderen Mitbewerber, AMD zum Beispiel. Aber Nvidia kennt jede Sau, weil es überall verarbeitet ist. Und die haben angefangen letztendlich nur mit diesen einfachen Grafikchips und sind im Grunde mittlerweile der größte und bedeutendste Schaufelhersteller, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
Okay.
Und also mit anderen Worten, das, was wir in der Zukunft, was wir jetzt schon an künstlicher Intelligenz erleben und das, was in Zukunft noch kommen wird, vor allen Dingen im Bereich der Biotechnologie, also das wirklich, was unser Leben im wahrsten Sinne des Wortes fast schon, kann man sagen, pimpen und verbessern wird, das wird am Ende des Tages ein großer Verdienst von Nvidia sein. Und dieser CEO, taiwanesischer Herkunft, Einwanderer, also so ganz klassisch eigentlich vom Tellerwäscher zum Milliardär, muss man mittlerweile sagen. Und der war zum Beispiel früher parallel zu seiner Uni-Zeit, hat er in einem Diner gearbeitet und hat da die Toiletten gesäubert. Das erzählt er heute auch noch, wenn man bei LinkedIn in seinen Werdegang schaut, steht da auch unter anderem seine Diner-Zeit. Und wenn man dann sieht, was aus dieser Diner-Zeit geworden ist, und das ist jemand, beziehungsweise diese Firma, die meiner Meinung nach, wenn man jetzt die Themen Elektrizität, Buchdruck und so weiter aufzählt, wird irgendwann der Bereich künstliche Intelligenz dazukommen und diese Firma wird den größten Fußabdruck hinterlassen, den man sich vorstellen kann. Und wenn man halt bedenkt, wie diese Firma aufgebaut ist und wenn man diesen Menschen dann mal sieht, der hat immer eine schwarze Lederjacke an, hat sich Nvidia, also das Firmenlogo, auf den linken Oberarm tätowieren lassen, ist mittlerweile, glaube ich, 62 oder 63 Jahre alt, wirkt wirklich wie ein Jungbrunnen. Und die Entwicklung und vor allen Dingen diesen Impact, den das Unternehmen hat, das ist schon groß. Das ist schon sehr, sehr groß, muss ich sagen. Und deshalb, gerade wenn es mal die ein oder andere Keynote gibt, die er hält, oder einmal im Jahr findet im Grunde wie so eine Art Technologiekongress statt, da kann ich nur jedem empfehlen, sich das einmal anzutun. Weil alleine das, was die dort auch projektiert vorstellen, wie die Zukunft aussehen wird, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Spannende Aspekte, die du da jetzt gerade wie aufs Tablet zauberst. Es ist auch so, dass wenn man sich noch ein paar Zahlen anguckt, Das ist wirklich ganz spannend. Gerade vor 2 Jahren ist dann eine recht große Studie mal wieder ins Leben gerufen worden. Und die Ursachen psychischer Gesundheitsprobleme bei CEOs sind ein wenig unter die Lupe genommen worden. Und da ist jetzt inzwischen auch wirklich belegt, dass CEOs anfälliger für psychische Erkrankungen sind. Denn bei dieser Befragung von 12.000 Personen aus 11 Ländern hat sich gezeigt, dass C-Level-Führungskräfte im Vergleich zu ihren Mitarbeitern mehr psychische Probleme hatten. Was aber dann direkt hinterherkommt, und das ist etwas, was ich irgendwie sehr spooky finde, ist ein sehr interessanter Artikel, der übrigens auch mal im Manager-Magazin erschienen ist. Sehr toller Artikel von Britta Dumke. Die Angst der CEOs vor dem Stigma. Und da wird beschrieben, dass genau die CEOs um ihren guten Ruf fürchten, wenn bekannt wird, dass sie zur Therapie gehen. Und deutsche CEOs haben große Scham, sich mentale Unterstützung überhaupt zu suchen. Dass das ein relativ großer Fehler ist, ist, glaube ich, augenscheinlich sonnenklar erstmal. Aber es ist eben in dieser Klientel nicht etwa so, dass man etwas für die Seelenhygiene tut. Da ist es eher so, dass man vielleicht dann einfach den Marathon läuft, um ja dann einfach den Kopf mal frei zu kriegen. Oder vielleicht auch die Challenge, also beides zu haben, den Kopf leer zu bekommen und aber trotzdem die Challenge zu haben, die man den ganzen Tag auch hat. Dann nicht die Challenge mit den Ellbogen und wir choppen, wir müssen hier durch, sondern die Challenge, diese 42 Kilometer zu absolvieren, auch dann eben zäh zu sein, durchhalten zu können. Das gehört ja alles dazu. Deshalb laufen auch viele Geschäftsführer, relativ viele Vorstände und CEOs einen Marathon, einfach um sich selbst zu beweisen, dass sie doch genau das haben. Nämlich die Stringenz, die Strategie, die du brauchst. Zäh zu sein, sich durchzubeißen, auch wenn es weh tut. Und den nächsten Marathon vielleicht schneller zu laufen, weil da noch ein anderer CEO mitläuft von einem Konkurrenzunternehmen und den muss man auf jeden Fall schlagen in irgendeiner Form. Also das wird dann sehr schnell auch wieder so fast etwas, was Infantiles. Aber es gehört eben auch dazu. Es ist auch ein Teil dieser Welt, die sich CEO-Welt nennt und wo man sich dann auch wieder gegenseitig challenged, anstatt ja, dass es total okay ist und akzeptiert ist, dass eben solche Menschen auch Hilfe brauchen, eventuell. Jeder Psychologe, hoffentlich, wenn er es ernst nimmt, macht eine Supervision, weil auch die natürlich auch all das, was sie jeden Tag in sich aufsaugen, loswerden müssen. Natürlich ist es so, dass einfach auch verantwortungsvolle, weiß ich nicht, selbst Lokomotivführer von Zügen, Zugführer, brauchen teilweise einfach auch nochmal einen Support, weil sie Dinge erleben, einfach auch innerhalb ihres Lebens, Berufsleben, die nicht so besonders schön sind. Und trotzdem tragen sie jeden Tag Verantwortung, nämlich dafür tausende Menschen von A nach B zu bringen. Also ist es nichts anderes als ein CEO auf einer anderen Ebene, aber trotzdem genauso viel Verantwortung. Und ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mann, wieder mal eine Statistik, wieder mal eigentlich etwas, was, ja, wo man dringend aktiv werden müsste und sowas liest du aber sehr selten. Also du musst schon sehr gezielt dahin gucken, um genau solche Geschichten auch zu finden und sie passieren jeden Tag, weil wir ja in einer Welt leben voller CEOs und Geschäftsführer und Menschen, die Unternehmen leiten und so weiter. Teilweise eben einfach auch Geschäftsführer von Parteien. Also es ist endlos, die Liste. Und irgendwie haben sie auch alle trotzdem, wenn man denn einfach auch dann dem Manager-Magazin trauen kann, und das denke ich kann man, haben trotzdem auch eine gewisse Scham davor, das kundzutun, was sie für sich tun, für ihre Seele tun. Und wir haben da immer mal wieder drüber gesprochen und ich werde nicht müde zu sagen, wir müssen aus diesem Teufelskreis raus. Es muss in Ordnung sein und gerade für die, die wirtschaftlich Verantwortung übernehmen, und das sind eben meistens CEOs und Vorstände, die die Wirtschaft tragen, die Arbeitsplätze schaffen und so weiter, dass man da ein gewisses Verständnis für entwickelt. Und ja, manchmal fehlt mir das. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Das fehlt mit Sicherheit, aber letztendlich ist es natürlich auch fast schicksalhaft für CEOs, weil letztendlich sind sie ja dazwischen geschaltet. Unter ihnen, zumindest jetzt im Organigramm, sind die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden und über den CEOs schwebt der Aufsichtsrat. Und letztendlich ist das wie eine isolierte Position. Also du kannst weder nach unten noch nach oben deine Zweifel oder deine Zweifel äußern oder Schwächen zeigen, weil die werden natürlich auch am Ende des Tages, wie wir aus der freien Wildbahn wissen, genutzt und vor allen Dingen auch ausgenutzt. Und deshalb müssen häufig auch Entscheidungen alleine und teilweise natürlich auch unter einer gewissen Unsicherheit getroffen werden mit einer großen Tragweite. Und letztendlich geht es ja auch bei den Coachings oder bei der Hilfe, die du ansprichst, ja nicht um Dinge wie führe ich ein Unternehmen, also inhaltlich produktiv, sondern es geht ja darum, wie führe ich ein Unternehmen mental auf Höhe, dass ich kreativ bin, dass ich frisch bin, dass ich effektiv bin, dass ich letztendlich auch die Entscheidungen mit bestem, auch das ist ein schöner Satz, der immer wieder fällt, mit bestem Wissen und Gewissen treffen kann. Und oft ist es so, dass man zig Arbeitsplätze unter sich hat und auch Entscheidungen treffen muss. Es geht um persönliche Schicksale, es geht um Menschen. Da muss man nun mal in der Lage sein, sich auch zumindest emotional oder mental spiegeln zu können. Und ich denke, das ist wiederum etwas, was die Amerikaner vormachen auch und vielleicht auch den Vorteil haben, weil es ist halt viel mehr in Amerika transparenter als gerade in Europa. Das fängt mit den Gehältern an, das fängt und geht weiter mit den Coaches, ob das jetzt eine Yoga-Trainerin ist oder ein High-Rocks-Coach. Es ist in Amerika einfach bekannt, wer wen unterstützt. Und nicht nur in der Politik, sondern eben auch auf CEO-Ebene. Und da gibt es dann natürlich schon auch die Mental Coaches. Und letztendlich ist es etwas, was meiner Meinung nach, und ich glaube, so wird es auch vor allen Dingen in den Staaten gelebt, das ist eher ein Zeichen der Professionalität, dass man sich mit Spezialisten umgibt, die nicht die Entscheidung treffen können für das Unternehmen an sich, aber die dafür sorgen können, dass die CEOs eben mit der entscheidenden Überzeugung und vor allen Dingen auch mit der entscheidenden mentalen Kraft eben die Entscheidungen treffen können. Und das ist sicherlich immer noch mal so ein bisschen etwas, was man sich auch abgucken kann. Man muss sich nicht alles abgucken, wie der Streit zwischen Donald Trump und Elon Musk vor kurzem demonstriert hat, was im Grunde bodenlos gewesen ist und mich immer wieder daran erinnert, dass wir scheinbar in einer Simulation leben. So muss es nicht sein, aber dass man zumindest sagen kann, ich bin mir meiner Rolle bewusst, ich bin mir meiner Verantwortung vor allen Dingen bewusst und letztendlich, um auch Burnout und Erschöpfungsrisiken zu minimieren, brauche ich neben der Unterstützung durch Personen, in dem Fall nennen wir es ruhig mal Coaches, hört sich immer besser an als irgendwelche Therapeuten, und ich brauche aber gleichzeitig auch meine Freiräume, sei es gedankliche Freiräume oder im wahrsten Sinne des Wortes auch zeitliche Freiräume. Und da ist ja, denke ich, Bill Gates, der Gründer von Microsoft, sehr, sagen wir mal, bekannt dafür gewesen, dass er sich einmal im Jahr für eine Woche nur mit Büchern und Cola Light einsperrt in so einer Blockhütte und liest eine Woche lang. Ist von der Außenwelt, wie man so schön sagt, abgeschirmt. Und diese Silent Weeks oder Weekends oder diese Solo-Retreats und so weiter, das ist schon etwas, was die ein oder anderen CEOs auch gerade in Amerika schon übernommen haben und im Grunde sagen, klar, muss ich Gas geben und natürlich bin ich gefragt und muss eben meiner Rolle gerecht werden, aber ich muss auch auftanken können. Und das ist übrigens auch etwas, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, als du gesagt hast, du bist doch auch CEO, habe ich gesagt, ja, CEO meines Lebens, weil das Leben ist auch etwas, was man führen, kreieren und auch pflegen muss, genau wie ein Unternehmen. Und diese Möglichkeiten, die die CEOs nutzen oder die wir uns vielleicht sogar für CEOs wünschen würden, die stehen natürlich vielen anderen auch zur Verfügung. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Mental Coach sein. Die kosten auch ein paar Euro 50. Aber es gibt ja schon die Möglichkeiten, das Ganze auf App-Basis oder mittlerweile eben auch auf einer Avatar-Basis zu nutzen. Und gerade diese Retreats, sich mal zurückzuziehen und zu sagen, komm, einfach mal Telefon ausschalten, Elektronik weglegen, nur Bücher, nur Musik, nur Natur, nur spazieren, nur laufen, nur Yoga, spielt keine Rolle. Aber im Grunde in einen anderen seelischen und geistigen Zustand abdriften, und das meine ich positiv, das kann man sich schon abgucken. Und dann kann man auch als CEO seines eigenen Lebens das eigene geistige Unternehmertum pflegen.
Ja, jetzt kurz überlegt und dachte mir, ja, wenn du die Dinge wirklich ganz alleine entscheiden kannst, dann ist das natürlich auch ein Riesenglück, weil dann kannst du Dinge erkennen und kannst sie ändern und kannst sie optimieren und so weiter. Aber das sind ja die wenigsten. Also selbst wenn du selbstständig bist oder dich, keine Ahnung, dir irgendein tolles, einträgliches Geschäft überlegst, brauchst du trotzdem ja, wenn man es richtig macht, da ist auch irgendwie, muss auch sehr viel Background irgendwie mitschwingen. Und was mir einfällt, ist die Verantwortung, die ist eben immer gegeben und es ist total egal, ob es eine Praxis jetzt in deinem Fall ist mit 10 Mitarbeitern oder 20 oder 30 oder 40 oder 50. Es hat immer mit Menschen zu tun. Es hat immer auf der einen Seite mit Menschen zu tun und es hat auf der anderen Seite was mit Monetarisierung zu tun. Und oftmals kollidieren genau diese beiden Fächer, weil man immer wieder auch als CEO in Situationen kommt, wo du überlegen musst, okay, was mache ich denn jetzt? Ich könnte natürlich so ein klar zwei Leute jetzt irgendwie vor die Tür sitzen und schon hätte ich schwuppdiwupp wieder inklusive Lohnnebenkosten und so weiter, hätte ich dann irgendwie 400.000 Euro mehr. Ja. Bei nur zwei Mitarbeitenden. Das ist ja verführerisch. Und viel wichtiger ist aber, wie kriege ich es denn hin, ein gutes Zuhause in Anführungsstrichen für solche Mitarbeiter zu sein, die sich dann eben keine Gedanken machen müssen, wenn der Kunde abspringt, ob ich weiter beschäftigt werde oder nicht. Und ich finde, das ist eine Riesenherausforderung insgesamt. Und deshalb verstehe ich auch, dass die Mehrheit von 12.000 Menschen ganz klar einfach auch diesen CEOs bescheinigt, dass sie augenscheinlich doch schlechter dran sind. Und ich finde es Wahnsinn, wie die teilweise, wie leistungsfähig die sind und durchziehen und dann irgendwann morgens um 4 laufen gehen oder abends um 10 oder ich habe keine Ahnung, wie sie es hinkriegen und dann vielleicht noch ein bisschen im Studio in die Muckibude gehen in der Mittagspause, das dann auch noch effizient ausnutzen. Aber ich habe auch immer wieder erlebt, wenn es mit Menschen zu tun hast, die so drauf sind und die es dann auch durchziehen, so ein Training hinzulegen, sowohl mental als auch körperlich, die haben eine gewisse Ausstrahlung. Und die haben, den glaubst du auch, wenn sie dir was erzählen, weil sie eine andere Aura haben. Und das hat natürlich was mit der Körperlichkeit zu tun, aber es hat auch definitiv was damit zu tun, dass über die Physis, und da sind wir wieder beim Anfang der Folge, auch das mentale Drehkreuz, Angelkreuz angetitscht wird. Und das in Kombination ist wahrscheinlich das Geheimnis dieser Viecher.
Dieser Biester. Ja. Naja, allein schon die Vorstellung und die Klarheit darüber zu haben, dass eben das mentale Bewusstsein und die mentale Kraft wichtig ist, ist ja schon ein Gamechanger. Letztendlich in der Art und Weise, wie man damit umgeht. Weil letztendlich, ob man ein Menschenfreund oder ein Menschenfeind ist, am Ende des Tages zählen natürlich schon Zahlen, Ergebnisse und Siege und Pokale, je nachdem, in welchem unternehmerischen Bereich man sich bewegt. Aber es geht auch teilweise, es ist natürlich immer schwierig von außen zu beurteilen, wird das auch tatsächlich gelebt. Aber es gibt auch viele Verfechter, die besonders darauf hinweisen, auf das Thema Mitgefühl. Also Mitgefühl mit Mitarbeitern, aber Mitgefühl auch mit sich selber. Der ehemalige CEO von LinkedIn, von der sozialen Plattform, so nenne ich es mal, müsste vielen bekannt sein. Jeff Weiner, also LinkedIn ist ja mittlerweile geschluckt worden von Microsoft, der nennt das oder ist ein prominenter Verfechter vom sogenannten Compassionate Leadership, das heißt über die Notwendigkeit, Mitgefühl mit sich selbst und anderen in die Führungsarbeit zu integrieren. Und er hat ein schönes Zitat, was es meiner Meinung nach super zusammenfasst. Er sagt, mentale Klarheit ist genauso wichtig wie strategische Intelligenz. Und ich glaube, das eine bedingt das andere und umgekehrt. Und dementsprechend ist es für uns natürlich Wasser auf unsere Podcast-Mühle, dass dieses Thema jeden betrifft, jeden berührt, egal ob wir jetzt eben CEO eines Unternehmens oder CEO des Lebens.
Dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Da hast du jetzt irgendwie hinten raus nochmal mit einem super Zitat auch nochmal abgeräumt. Und gibst uns ein wenig Gedankengut noch mit auf den Weg in den Freitag, wann auch immer ihr das hört, Mittag, Abend oder ins Wochenende. Dank dir sehr für ein paar Insights, was CEOs so bewegt und wie sie es hinkriegen. Und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Und da geht es richtig um Bewegung. Da geht es nämlich um das Radfahren. Und
Da fahren wir Rad.
Ja. Da fahren wir mal eine ganz wilde Runde Rad. Und ja, genau, da bin ich mal gespannt. Also ich vom Laufen Richtung Rad ist bei mir ja auch ein Weg, ein bisschen jedenfalls. Und da kommt der Orthopäde natürlich auch wieder mit ins Spiel. Und ich bin gespannt, was du uns alles zu erzählen hast, wenn es ums Radfahren geht. Nicht nur aus orthopädischer Sicht, sondern vielleicht auch ein wenig, was die Seele angeht.
Sehr gerne. Ein wunderschönes Wochenende allen und dir natürlich, lieber Mike. Und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.